gut. Ich übernehme die Staffel von Angie, von diesem coolen Teaching, wirklich von dieser neuen Schöpfung. Und das geht gleich weiter mit meinem Teaching. Das heißt, Leben im Licht oder ist Zusammenleben auch, zusammen im Licht leben. Und wenn ich jetzt zu euch rede, dann spreche ich wirklich bewusst auch zu eurer neuen Schöpfung, weil da soll es landen. Weil sonst kann das schon mal, der Titel kann schon zum Appell werden. Jetzt muss ich noch im Licht leben mit den anderen. Und da möchte ich euch einfach Epheser 5, 1 und 2 mal vorlesen. Und ihr könnt mithören und euch überlegen, was bedeutet denn das? So seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt im Licht, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. So Nachahmer Gottes sein als geliebte Kinder, Identität, geliebte Kinder, und wir sollen im Licht wandeln, so wie Christus uns geliebt hat und sich selbst hingegeben hat als Opfer. Zu einem duftenden Wohlgeruch. Überlegt euch mal, was bedeutet denn dieses Wandelt im Licht, diese Aufforderung? Ich spreche zu euch als neue Schöpfung. Was heißt das? Gerne Rückmeldung geben.
In Güte, Wahrheit und Gerechtigkeit. Dies ist die Frucht zumindest des Lichts.
Aber ich möchte jetzt nicht die Frucht des Lichts, sondern was heißt diese Aufforderung? Wandelt im Licht?
Das bewusste Leben, dass Jesus in mir lebt und um mich lebt und ich überall, wo ich hingehe, das Licht mitbringe.
Das sind so ganz wichtige Sachen, wir kennen das, wir würden das auch richtig ankreuzen, aber eigentlich wirklich, was bedeutet es konkret für mich im Alltag? Das war bei mir eher so ein schöner Appell, weil es klang so gut, eine gute Aufforderung, aber für mich konkret im Alltag, ja, schön eben mit Jesus leben, im Licht leben, es ist das Licht, aber es hatte irgendwie keinen Alltagsbezug konkret. Und vor allem jetzt im Bezug zum Zusammenleben, eben miteinander leben, was bedeutet es da?
Dass Sünde nicht mehr versteckt bleibt.
Genau, sehr gut. Also es geht darum, Sünde ans Licht ziehen und vor allem für uns keine Angst mehr haben vor dieser Sünde. Mhm. Weil das ist die erlösende Botschaft. Mhm. Sünde ans Licht ziehen, das kann auch ein Nicht-Christ, kann auch mal sagen, hey, das war total daneben. Ja, und jetzt, was mache ich damit? Weil das löst in uns vor allem zuerst mal Angst aus, wenn wir nicht wissen, wer wir in Christus sind. Also hab keine Angst mehr von der Sünde. Sie ist ans Kreuz gebracht worden. Sie hat immer noch Auswirkungen im Alltag. Und wenn wir sündigen, dann eben keine Angst davon haben, im Dunkeln bleiben, sondern ans Licht ziehen. Also das Evangelium ist so eine geniale Botschaft. Und wenn jetzt diese Aufforderung eben im Licht wandeln, keine Angst vor Sünde haben, bei dir als Appell landet, dann erinnere dich jetzt gerade, was Angie eben vorhin gepredigt hat. Du bist eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, Christus in dir, der kann nicht sünden. Und wenn Sünde ist, hat er auch keine Angst vor Sünde, weil er eben für Sünde gestorben ist und es getragen hat. Hör immer das Wort Gottes. Was sagt es? Das Wort Gottes landet nie und soll nie als Appell bei dir landen, bei mir. Und ich merke, ich bin als Christ aufgewachsen, ich bin so groß geworden, ich war in der Sonntagsschule, ich war in Kinderstunde, ich war in Jugend, verschiedenen Jugendarbeiten drin. Aber bei mir hat das leider, dieses frohe Botschaft vom Wandel im Geist, vom Leben im Licht, nie wirklich mir jemand aufgeschlüsselt. Und ich habe Jesus total geliebt, ich wollte es gut machen. Aber das ist eigentlich bei mir, solche Aufforderungen sind bei mir schlussendlich als Appell gelandet. Und ich wollte es ja gut machen, aber es hatte eigentlich nicht wirklich eine Auswirkung dann im Alltag. Gott, unser Vater, ist Licht. Und wir sind Kinder des Lichts. Gott ist Licht, hat keine Angst vor Sünde. Und weil wir Kinder des Lichts sind, brauchen wir uns auch nicht mehr vor Sünde fürchten. 1. Johannes 1, 5, da steht, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und wir verkünden sie euch, und das mache ich heute auch. Die Botschaft ist, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und dieser Christus, der lebt in dir. Und da ist dieses Angelegte, diese neue Schöpfung, die nicht in der Finsternis ist. Das haben wir heute schon gehört. Werdet ihr immer wieder hören in dieser Zeit hier. Ich lese nochmal Epheser 5, 1 und 8 bis 12. So sei du, ich übersetze es in meiner Sprache, so sei du nun ein Nachahmer Gottes als geliebtes Kind. Wandle im Licht. Sei also jemand, der mit Jesus unterwegs ist und Sünde aufdeckt ohne Furcht. Denn einst warst du Finsternis. Ja, das stimmt. Einst warst du ohne Jesus unterwegs. Jetzt aber bist du im Licht. Einst hattest du Angst vor Sünde, musstest dich verstecken wie Adam und Eva. Die haben sich versteckt. Oh, Sünde war da. Gott sieht das. Was machen wir jetzt damit? Aber jetzt bist du nicht mehr in dieser Finsternis. Jetzt bist du eine neue Schöpfung. Jetzt ist was angelegt, das mit Sünde handeln kann, weil du nicht mehr ein Sünder bist. Das ist nicht mehr deine Identität. Hier steht im Vers 11, und hab nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Wie sieht das im Alltag aus? Ist das cool? Stellst du diese Werke der Finsternis gerne bloß? Wie sieht das ganz praktisch aus im Umgang mit anderen, mit der Familie, mit Arbeitskollegen, mit Team, irgendwo, wo du bist, Gemeinde? Stellst du diese Werke gerne bloß? Da ist diese ein bisschen Diskrepanz. Ja, wir sind diese Neuschöpfung, aber stellst du diese Werke Finsternis gerne bloß? Und da möchte ich euch heute hineinnehmen. Wirklich in dieses Training im Wandel im Licht, Training im Leben im Geist. Damit du eben auch gern jemand bist, der gerne Sünde bloßstellt, weil Sünde dir keine Furcht mehr einflößt. Weil Sünde dich nicht mehr hat. Weil du eben nicht mehr identifiziert bist mit Sünde. Und dann ist es eben leicht. Ja, es ist immer noch herausfordernd, etwas ans Licht zu ziehen, aber es hat mit dir dann nichts mehr zu tun. Und das ist die geniale Botschaft, wo ich aus meinem Leben wirklich ein Zeugnis erzählen kann, wie es bei mir war, weil ich eben wirklich sehr, sehr Furcht hatte, Sünde an sich zu ziehen, vor allem eben im Umgang mit anderen. Das Spannende ist ja, solange wir das hören, denken, ja, das ist gut, für mich alleine ist das gar kein Problem. Ich lebe mit dem Herrn und wenn ich was gemacht habe oder gedacht habe, was halt jetzt nicht so gut war, dann kann ich es ihm sagen und er vergibt mir und dann ist auch wieder schön. Bloß eben im Umgang, im Zusammenleben mit anderen sieht das dann wirklich sehr anders aus. Ist es schön? Ist es da gut? Eben löst es bei dir mehr Appell aus oder ist es die befreiende Botschaft, im Licht zu wandeln? Ich kann dir aus meinem Leben erzählen, dass ich damit wirklich sehr Mühe hatte. Ich wollte es gut machen, ich war ein christliches Kind. Ich habe auch gehört, sei mit deinen Geschwistern, meinen Mitmenschen, sei anständig. Ich habe die biblischen Geschichten geliebt und ich wollte auch so sein. Aber das hatte null Kraft in mir, was zu bewirken, eben dann auch so zu leben. Es ist sehr vieles bei mir auf Appell und ein bisschen auch, oder viel auch auf religiöses Fleisch gelandet. Weil das religiöse Fleisch will es ja gut machen, aber es macht es halt ohne Jesus, dieses gut machen. Es sind ja nicht Leute, die extra total daneben sind und total eben sündigen wollen. Wir sind ja als Christen Leute, die es eben auch die anderen ehren wollen, es gut machen wollen, mit ihnen angenehm umgehen, den Mitmenschen. Aber eben, wie gesagt, aus eigener Kraft hast du einfach da null Kraft, etwas zu bewirken. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch im Licht leben will, eben mit diesem Christus, wie du gesagt hast, das bringt dann wirklich gute Früchte hervor. Es bringt Leben. Ich weiß noch, an einem Abend, wir hatten keinen Fernseher, meine Oma hat den Fernseher, da durfte man manchmal einen Film schauen, dann musste ich nachher mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Und ich kann mich so gut erinnern, ich fuhr nach Hause nach einem Film, ich weiß keine Ahnung mehr, was es für ein Film war, aber da war so eine Heldin in diesem Film, das hat mir total gefallen, wie sie sich verhalten hatte, die war so nett zu allen, die war super schön, die war angenehm zu ihren Mitmenschen, hilfsbereit, wertschätzend, kein ungutes Wort gegen andere, also wirklich, wie man halt so eine Heldin sich vorstellt. Und ich dachte, ja, genau, das werde ich jetzt auch oder so bin ich jetzt auch. Ich möchte auch so leben und angenehm sein in meiner Klasse, als Teenie zu meinen Klassenkollegen. Da habe ich mir das so vorgenommen, war eigentlich total fröhlich im Herzen, dass ich jetzt so sein werde und mich so verhalten werde. Ja, ihr wisst, das blieb bei einem frommen Wunsch, weil es hat in mir dieser Willensentschluss, hatte in mir einfach null Kraft, um etwas zu bewirken. Man kann schon bis zu einem Stück weit aus eigener Kraft, aus eigenem Willen gut leben, Gutes hervorbringen, aber es, irgendwann fällt dieses Gebäude zusammen. Irgendwann explodierst du, irgendwann bist du einfach total daneben zu deinen Mitmenschen. Es hat keine Kraft. Für mich war eben dieser Wunsch auch ein Stück weit daraus, ich möchte perfekt sein. Aus mir heraus. Ich möchte perfekt sein. Ich will natürlich Christus ehren, das ist auch ein frommer Wunsch. Ich möchte, dass er Freude hat über mich oder sich freut an mir. Ja, ich möchte, dass die anderen mich auch mögen oder dass ich eben dann so dieses wandelnde Beispiel bin im Film und so durch die Welt mein Leben gehe und überall Gutes tue und da und dort was Schönes bewirke. Aber eben diese Sünde in mir, die das eben, dieses Fleisch, diese alte Micha, die wollte einfach immer wieder sich wie Besitz ergreifen. Ich habe diese Lehre nicht gehabt von diesem Leben im Licht, von diesem Leben im Geist. Wer ich bin, meine neue Identität. Das hat man mir nie wirklich klar aufgeschlüsselt. Und eben, wie gesagt, da ist null Kraft aus deinem religiösen Fleisch, aus deiner Seele heraus. Und das ist eigentlich eine super Botschaft, die ich euch heute bringe. Also wenn du je so gelebt hast, solche Vorsätze dir genommen hast, so leben möchtest, dann sage ich dir heute, das hat keine Kraft, das geht nie, aber die neue Schöpfung in dir, die kann das. Das Wort sagt, Gott ist Licht und kein Schatten, kein Fleck, keine Finsternis, keine Sünde ist in ihm und er wohnt in dir. Und aus ihm heraus ist es möglich, so zu leben. Du hast diese göttliche Genetik, diese DNA, das Angie heute Morgen schon ganz oft gesagt, dieser Same vom Wort ist in dich hineingepflanzt. Und alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Steht in 1. Johannes 5,4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, überwindet die Sünde, überwindet das im Zusammenleben, diese Konflikt, all die Sachen, wo man unzufrieden ist, wo man Streit hat, wo man andere Meinung hat, das überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ich werde das mal einfach, dieses Wort Gottes, aufzeichnen. So. Da war so diese Michael. Und da ist eben diese neue Schöpfung in mir. Ich mache das jetzt mal so. Ist hineingeboren worden. Und ich wollte es jetzt so gut machen. Ich wollte so nett sein. Das ist als Willensentschluss in mir gelandet, aber leider hier in meinem Verstand, in meiner Seele. Und wie gesagt, die Seele ist gut, die hat Gott gemacht, aber die hat null Kraft, etwas zu bewirken. Die Seele ist da, um sich anzulehnen an dieser neuen Schöpfung. Und hier sagt aber, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also nicht mein Willensentschluss überwindet jetzt hier der Alltag irgendwie einen Konflikt, wo ich dann einfach so nett und schön und lieb bin und gute Worte dann weiterreiche. Im Umgang mit anderen. Nicht das hat Kraft, sondern wirklich diese neue Schöpfung. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Christus in mir. Und der Glaube daran. Das ist der Sieg. 1. Johannes 5,4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, in dir ist diese neue Schöpfung. Und in dir, diese Neuschöpfung, hat Kraft, die Welt, die Sünde zu überwinden. Das ist der Sieg in dir, der die Welt überwunden hat, der Glaube. Sitz im Herzen, Glaube, dass Gott das kann. Daran musst du festhalten. Da immer daran festhalten, dass Christus in dir das überwindet, diese Neuschöpfung. Da musst du nicht eben aus Willensentschluss dann das machen. Dich besonders anstrengen. Klar, wir müssen uns auch entscheiden, freundlich zu sein zu den anderen. Das sind schon wichtige Entscheide. Ich kann jetzt nicht einfach die Sau rauslassen. Das geht nicht. Aber es hat halt nicht nur Kraft zu überwinden. Und diese Neuschöpfung, das ist die geniale Botschaft. Also Gott ist so gut, er schlägt uns nicht eben mit Appellen tot. Du musst jetzt überwinden, hör mal, du bist jetzt schließlich ein Kind des Lichts, ich bin schließlich dein Vater und jetzt geh mal in deinen Arbeitsplatz, geh mal in die Gemeinde und überwind mal und sei mal Licht und wandle mal im Licht. Und wenn du es geschafft hast, kannst du kommen, dann kommt die nächste Aufgabe. Aber so habe ich wirklich gelebt. Ich möchte euch einfach Freiheit ausrufen, zusprechen. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Ihr müsst nicht mehr so leben. Also Gott geht so vor, er gibt uns neues Leben. Und dieser neue Mensch hat eben diese verschiedenen Voraussetzungen und hat die Voraussetzungen, die wir brauchen, um zu leben, hier in der sichtbaren Welt. Das hat Angie schon gesagt. Diese neue Schöpfung, die ist geschaffen eben zu guten Werken. Die ist dazu gemacht. Aber wie geht es denn? Zum Beispiel, wir haben ganz, ganz tolle Nachbarn, die sind so sehr freundlich und hilfsbereit. Da denke ich immer, kann man sich echt ein Beispiel nehmen. Und die haben allen, also helfen so vielen Leuten und jetzt plötzlich kommt statt Dank zurück bei einer Situation in ihrer näheren Umgebung. Da haben sich Leute total gegen diese Nachbarn gestellt. Diese Nachbarn haben ihnen so viel geholfen, so viel Gutes getan und das hat sich plötzlich von heute auf morgen so gewendet und die schießen sogar mit Anwalt und alles Mögliche. Und was machst du jetzt, wenn dir das passiert? Und spätestens da zeigt es sich, kannst du überwinden oder schießt du gleich zurück oder denkst mal, ihr könnt mich ja alle mal. Fängst du negativ an zu sprechen? Oder ist jetzt eben, kommt es hier vor, ist das dieser Überwinder in dir, der eben genau dann in der Situation stark ist, wo du aus deinem eigenen Willensentschluss dann nicht mehr kannst? So. Für mich ist auch war sehr wichtig, auch zu lernen, wie gehe ich denn eigentlich mit Sünde um? So, wenn ich jetzt selber an anderen gesündigt habe, wenn ich im Zusammenleben eben Streit hatte oder meinen Geschwistern, meiner Familie, im Arbeitsplatz, wo auch immer, wie gehe ich mit Sünde um? Ich merke, dass da bei den Christen viel, sage ich mal, nicht wirklich Training im Umgang mit Sünde passiert ist. Man weiß, man soll vergeben und dann passieren oft solche Gebete wie: Danke, Jesus, dass du mir jetzt vergibst. Amen. Danke, dass du mir jetzt vergibst, dass ich das und das gemacht habe, dass ich das und das gesagt habe. Wir haben Angst, mal Sünde einfach anzuschauen. Man will sie so schnell wie möglich wegbeten, weil wir nichts damit zu tun haben, weil es ist dann unangenehm und wenn es andere sehen oder mit erlebt haben, damit konfrontiert waren, ist es einem erst recht unangenehm. Und dann will man ganz schnell einfach bitte vergib und rosa-rote Sülze drauf. Und das ist so ein bisschen auch bei einer Familie, wenn etwas ans Licht kam, dann hat man schnell die Entschuldigung, dann war gut. Und man hofft, es war gut, es war eben nicht gut. Und da möchte ich euch einfach ganz praktisch mal hineinnehmen, wie wir damit umgehen können. Einfach auch als Training nehmen wir das für dich selber, aber auch in Jüngerschaft, wenn du mit anderen unterwegs bist, deinem Hauskreis, dein Team, wo du dann später sein wirst. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Soll wirklich mal sich also konfrontieren mit Sünde und auch sagen, ja, das war total daneben. Moni hat dieses Beispiel, wo sie eben auch als Christin aufgewachsen ist und dann war es das Höchste schon mal, wenn man sich entschuldigt hat, dann war es ja auch gut, dann muss ja der andere auch schließlich vergeben, weil als Christ vergibt man. Und dann, ja, war es dann weg. Und sie sagte, sie war in einem Team, einer Schule und hat anscheinend irgendwas wirklich verbockt. Und dann muss sie sich überwinden und diesem Leiter das sagen. Und der hat sie angeschaut und gesagt, ja, es war wirklich total daneben, was du da gemacht hast. Und dann denkst du, wie jetzt, jetzt komme ich wenigstens schon und entschuldige mich und ziehe das ans Licht. Und jetzt sagt der Typ sogar, der müsste doch jetzt sagen, ja, das ist alles gut, ich habe dir schon innerlich schon lange vergeben und so. Und dann denke ich, ja, ist alles wieder weg. Aber nee, du wirst konfrontiert und der andere sagt dir und schaut dich an und sagt, ja, das war wirklich total daneben. Und dann, das war wirklich anzuschauen und sagen, Herr, ich habe echt gesündigt. Und natürlich sollen wir nicht da stehen bleiben und jetzt als Sünder sehen, aber eben das mal anschauen und mit dem wirklich auch konkret handeln. 1. Johannes 1,9 steht ja, wenn wir unsere Sünden bekennen. Es ist eben wichtig im Training, im Umgang mit Sünden, dass wir zuerst einmal bekennen. Und das braucht dann also Offenbarung über Sünde. Und dann können wir eben auch von Herzen Buße tun. Vergebung beten und eben umkehren. Aber Buße ist eben nicht nur Vergebung beten, sondern umkehren und das nicht mehr tun. Ich werde das mal aufzeichnen. Zuerst geht es mal darum, da ist wirklich dieser Richterstuhl von Gott. Sagt er mal, das ist Jesus oder der Vater, das ist der Richter. Und der hat Sünde gerichtet. Jesus hat die Sünde besiegt. Und er ist der Einzige, der von Sünde freisprechen kann. Aber er kann sie nur freisprechen, wenn wir sie bekennen und zu ihm bringen. Es geht darum, zuerst mal erkenne ich das, sehe ich es mir an, ich schaue es an. Schau das an, ja, das ist es. Und dann bekenne ich es vor Gott. Ich sage zu Gott oder eben auch zu meinen Mitmenschen, du, das war total daneben, was ich gerade gemacht habe. Das ist wirklich daneben. Das tut mir leid. Und ich finde das mal ein gutes Training, eben nicht zu sagen, du vergib mir bitte, dass ich das und das gemacht habe. Es geht jetzt nicht um irgendwie so, wie sagt man dem, blöd was auseinanderbeindeln, aber eben mal fürs Training finde ich das total gut. Und das mache ich dann manchmal auch mit ihm. Eine Jüngerschaft, wenn ich dann sage, hey, nee, jetzt geh nochmal zurück, schau es dir zuerst an. Manchmal hilft es wirklich im Geist, wie reinzuschauen, sehe ich das, wie hässlich das ist, wie das mich oder die Beziehung total zerstören kann. Aber dann eben, wir bleiben nie da stehen. Das ist das Geniale, beten um Vergebung. Wir sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung, dass ich jetzt eben das und das gemacht habe. Oder eben zum Nächsten, bitte vergib mir. Bleib da nicht stehen, geh weiter. Nimm diese Vergebung aber auch an. Lass sie an dich ran. Vom Vater, mit dem Schau, immer wieder im Geist, ich mache auch in Jüngerschaft oft, sag, schau mal, ist es jetzt weg oder ist es noch da? Ich weiß noch, das erste Mal mit einer Jüngerin, die war total, die hat auch nie jetzt so Tränen gehabt, so im Geist Sachen anzuschauen. Und dann sagt sie, ja, ich sehe so einen total schmutzigen Ball, ich habe das in der Hand. Das ist ja total eklig, das will ich ja gar nicht mehr. Diese Sünde. Und dann hat sie das eben gesagt und um Vergebung gebeten und hat dann am Kreuz Vergebung empfangen. Und dann habe ich gesagt, stopp, schau nochmal, ist es jetzt weg? Und dann sagt sie, ja. Und sagt, was siehst du jetzt? Ja, ich krieg, total, da kommt Licht, da kommt. Und dann hat sie gesagt, was sie alles sieht. Und das hat sie so gesegnet. weil sie ganz konkret mit Sünde mal gehandelt hat. Und sonst wäre dieser Satz gewesen: Herr, danke, dass du mir jetzt vergibst und ich gehe jetzt weiter. Und das Geniale ist eben dann auch eben mit Vergebung, um Vergebung bitten und Vergebung annehmen, dann kann es auch ins Segnen reingehen. Gerade jetzt im Umgang mit anderen, sei der andere hat an dir gesündigt, deine Eltern, dein Mitmensch, wer auch immer, dann kannst du es los, dann ist es weg, aber dann kannst du auch sehen, sag ja, ich spreche die andere Person jetzt auch frei, wenn es nicht darum geht, dass du gesündigt hast, sondern dass der andere an dir gesündigt hat. Ich spreche die andere Person frei und ich segne sie. Moni hat da ein geniales Kapitel in ihrem Buch dazu, ich da auch immer wieder mit, für mich auch gearbeitet habe, dieses Buch Überwältigt von Gottes Güte, da ist ein Kapitel drin, das heißt, der Gott, der reich ist an Vergebung. Und gerade wenn du merkst, du vielleicht einen Hintergrund hast, wo gar nicht groß mit Sünde konkret umgegangen ist, wo man das gar nicht so ans Licht gezogen hat, dann ist das ein geniales Kapitel, zum selber mal reinzugehen. Das sage ich anfangs, ich melde mich an in dieses Training Umgang mit Sünde. Da möchte ich euch einfach von mir erzählen, weil ich eben genau jemand bin, der eigentlich nicht trainiert war. Für mich war es eben Sünde, ich hatte total Furcht, dass der andere eben merkt, dass ich nicht perfekt bin oder nicht jetzt so die tolle christliche Tochter oder so die tolle christliche was auch immer. Das machte mir sehr Furcht. Da habe ich so Familienmuster hatten wir und bin total auch geknechtet gewesen diesen Mustern. Eben meine Familie, wir lieben alle, also sind aufgewachsen, wir lieben Jesus, meine Eltern lieben Jesus. Und meine Geschwister sind fast alle unterwegs mit Jesus. Wir haben viel gehört, viel gehört. Eben auch eher, manchmal auch religiöse Appelle, aber du solltest doch. Wir haben versucht, lieb zu sein, aber das hat nie geklappt. Unterschwellig hat es total gebrodelt, war viel Religiosität da. Wir hatten wirklich keinen, kaum richtigen Umgang eben mit Sünde ohne Furcht. Dass man sagt, ja, Mama, ich habe das total jetzt gesündigt, ich war total frech, war ungehorsam. Das habe ich nie wirklich gemacht, außer ich musste es dann, es wurde verlangt, dann hat man es gemacht, aber auch nicht mit fröhlichem Herzen. In meiner Familie war auch viel, viel Schweigen über Sünde. Also vor allem im Umgang miteinander. Entweder wurde dann ganz schnell angeprangert. Du bist schuld, du hast das falsch gemacht, gerade unter uns Geschwistern. Weil man wollte sich distanzieren, man wollte ja perfekt und gut sein. Und wollte nicht eingestehen, dass ich jetzt total daneben war. Und dann schnell immer die Baustelle auf den anderen geschoben und es gekippt, dass ich gut dastand. Du bist schuld. Das höre ich viel im Kindergarten auch. Das kennen wir von Adam und Eva. Ich weiß nicht, ob du so geprägt bist. Du bist schuld. Oder eben dann das Runterschlucken. Ja, ich muss ja als Christ vergeben. Ich muss ja lieb sein. Ja, dann vergebe ich halt, habe es nie aus ganzem Herzen gemacht und habe deshalb auch nicht Vergebung empfangen, habe vieles runtergeschluckt und das unterschwellig total gebrodelt. Und das ist dann bei der nächsten besten Gelegenheit wieder plack, voll ans Licht gepoppt und man hat es dem anderen wieder breit vor die Nase und vor die Füße gestrichen. Ich habe 4 Geschwister und ich hatte da viele Möglichkeiten, die anderen auch. Also es war wirklich dieses entweder anprangern, du bist schuld, oder eben runterschlucken, hoffentlich merkt das nicht, ich ziehe mich ins Zimmer zurück. Meine Eltern haben uns das auch nicht vermitteln können. Sie sind auch aus Hintergrund auf, also meine Mama war ein Schlüsselkind, die war immer alleine. Sie hatte nie Möglichkeiten groß, überhaupt das zu üben. Mein Papa war auf einem großen Bauernbetrieb, der hat sich am liebsten zurückgezogen, dass er nicht fast als Knecht dann überall eingespannt worden ist. Das waren so unterschiedliche Familienmuster, die ich dann voll auf mir auch gelandet sind. Ich habe Dinge nachgetragen. Also so dieses Leben im Licht war leider bei mir überhaupt nicht präsent, höchstens als Appell. Und was kommt denn eben als Christ, wo man dann dieser Appell auf religiöses Fleisch landet, dann kommt eben diese Rechtfertigung, Selbstverteidigung, Selbstgerechtigkeit obendrauf, versucht dann doch irgendwie gerecht zu sein, mit dem eben, danke ist, dass du mir jetzt vergibst, bevor ich einschlafe oder so. Also nicht wirklich ganz sauber mit dem gehandelt. Wenn jemand, mein Papa oder meine Mama mich angesprochen haben auf etwas, wo ich nicht gehorsam war oder maulig oder so, dann wurde ich aggressiv als Teenie. Oder eben Flucht nach vorne, du bist selber schuld. Und dann dem anderen erklärt, dass er aus meiner Sicht falsch gemacht hat. Und das hat sich dann eben, ja, ich habe nie gelernt, im geschützten Rahmen meiner Familie mit Fehlern umzugehen oder mit Sünde. Sinn ans Licht zu ziehen in einem geschützten Rahmen, wo man sagen kann, ja schau, das war wirklich nicht gut, aber schau mal, und jetzt gehen wir zusammen ans Kreuz und jetzt vergeben wir, jetzt nehmen wir die Vergebung an. Dafür ist auch Familie da. Vielleicht bist du so aufgewachsen in einem geschützten Rahmen, hast das gelernt. Vielleicht bist du aus einem ganz anderen Hintergrund, hast das gar nie gehört, nie gelernt. Wie kann man mit Sünde sauber umgehen in Beziehung? Eben dieses Wandeln im Licht. Dass ich als Erwachsene muss ich das dann wirklich lernen, mit dem umzugehen. Als ich diese Botschaften hörte vom Leben im Licht, und es brauchte sehr lange, bis das an mich rankam, weil so viel Selbstschutz und Selbstgerechtigkeit um mich war, weil ich so Furcht hatte, dass ich eben Furcht hatte, ans Licht zu ziehen. Für mich war dann immer so dieses, wenn ich nichts falsch mache, falsch gemacht habe, brauche ich mich ja auch nicht zu entschuldigen. Und dann war eben auch dieser eine Mechanismus, Schuld auf den anderen zu weisen, aber du hast doch. Dann war ich nämlich fein raus. Und eben auch dieses, als Christ muss ich ja vergeben, wenn es der andere auch an mir gesehen, mein Bruder oder in meiner Familie oder in meinem Umfeld, da muss ich eben vergeben, habe es runtergeschluckt. Was aber daraus resultierte, war eben Zorn. Ganz viel unterschwelliger Zorn. Und ich hätte nie gedacht, dass ich jemand bin, der zornig und ärgerlich ist. Mhm. So, nö, von meinem Persönlichkeitstyp, nö, bin ich eigentlich nicht so. Aber das hat total unterschwellig gerumort in meinem Leben, und daraus ist dann eben die Wurzel von Bitterkeit auch gekommen und Rechtfertigung und so weiter. Also eigentlich Fassade war mehr oder weniger gut nach außen, aber eben innen war eigentlich überhaupt kein sauberes Fundament in diesem Bereich. Obwohl ich wirklich immer auch in Jugendgruppen in Leitung war, national auch Sachen in Leiterschaft stand, zum Teil bei Projekten. Aber ich habe Jesus wirklich immer geliebt. Also das war gar nicht die Frage, aber da war einfach mein Fundament nicht sauber gebaut gewesen. Für mich war dann wirklich die super, super befreiende Botschaft gekommen, wo ich gehört habe, ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe eine neue Identität. Und ich bin gerecht gesprochen von Gott. Das hat in mir angefangen zu bewirken, ich muss mich nicht mehr mit dieser alten Michael identifizieren. Die immer wieder aufbrausend ist, die immer wieder zornig wird, die sich ärgert, die im Umgang mit anderen nicht adäquat handeln kann. Das war meine Identität. Obwohl ich es hatte, das war so ein Kampf in mir, bis ich wirklich gehört habe, du bist die neue Schöpfung, du bist gerecht und das ist dein Stand. Ja, du kannst sündigen. Aber das hat mir sowas von geholfen, Sünde anzuschauen. Weil ich war nicht mehr identifiziert mit dieser Sünde. Ich bin nicht mehr identifiziert mit der Sünde. Ich bin eine Neuschöpfung. Und wenn ich gesündigt habe, dann kann ich sie ans Licht, dann kann ich sie hervor, ohne Furcht. Manchmal braucht es Überwindung, das zu machen. Das ist nicht immer nur happy clappy und ja, cool, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt kann ich das fröhlich machen. Manchmal braucht es Überwindung, aber in mir ist ja alles angelegt zum Überwinden. In mir ist dieser Christ, der eben diese Welt überwindet. Und darauf will ich bauen. Ich habe also wirklich eigentlich, was ich im geschützten Familienrahmen hätte lernen dürfen, das muss ich dann wirklich später als Erwachsene lernen. Das war für mich, und ist immer noch, weiß ich, ein Training ist immer noch, bin ich am Lernen, aber es macht mir nicht mehr Furcht und bin total glücklich darüber, gerade jetzt in der Ehe mit Rüdi. Das ist für mich so befreiend. Ich muss mich nicht mehr verstecken, ich muss nicht mehr irgendwas darstellen. Da kann ich sagen, ja, stimmt, Schatz, das ist total blöd. Tut mir leid. Und das befreit, es ist für mich sehr, sehr befreiend. Weil sonst hätte ich nur Fassaden aufgebaut, ich hätte mich selbst verteidigt, rechtfertigt, wäre ärgerlich geworden, wenn er es angesprochen hätte. Und die ganze Beziehung wäre wirklich total immer angegriffen, weil der Feind genau in dem Bereich in meinem Leben eine Angriffsfläche hat. Ich möchte dir einfach eine Zeit jetzt geben, wo du mal selber dein Leben anschauen kannst. Mal schauen, wie bist du geprägt im Umgang mit Sünde. Bist du geprägt von deiner Familie her? Wie gehst du jetzt dadurch mit Sünde um? Vielleicht hast du es auch schon, sag mal, du bist nicht gut geprägt gewesen, aber hast schon angefangen, mit dem Herrn unterwegs zu sein, dieses ans Licht ziehen und dass es nicht mehr dir Furcht macht. Dann freu dich. Aber vielleicht bist du eben geprägt in Furcht, sobald Sünde hochpoppt im Umgang mit anderen. Oder du bist stumm. Oder du machst Angriff nach vorne. Oder du gehst in Rechthaberei rein. Oder Selbstgerechtigkeit, Rückzug. Oder dieses religiöse Muster. Ja, ich muss ja vergeben als Christ. Aber vergib's nicht wirklich. Oder bist du eben jemand, der auch Freude hat. Wertschätzung. Wahr zu sein, eben im Umgang mit Sünde. Schreib dir das mal kurz auf. Lass den Heiligen Geist an dich ran. Mach nochmal an. Was auch sehr wichtig ist zu wissen, man geht an Konflikte meistens so ran, wie man geprägt ist vom Persönlichkeitstyp auch. Also eine ist eben Prägung aus Familie, aus dem Umfeld, wie du groß geworden bist, das andere ist aber wie bist du, wie funktionierst du? Und eben das eine, jetzt gerade mehr Gewissenhafte, die machen sehr viel auf Rückzug, haben auch nicht Sprache, oder Selbstverteilung, Selbstgerechtfertigung. Der Ausdauernde ist vielleicht eher dann eben, es kostet ihm zu viel, er sagt lieber gar nichts, dann ist nämlich auch ein bisschen Harmonie wieder da. Man spricht Dinge nicht so an. Der I eben, der findet dann halt Ausreden. Ja, es war halt so und so und will es dann so wieder zurechtdrücken auf die Schiene. Der Tagkräfte ist eher dann wirklich meistens Angriff nach vorne. Zack, so und so war's und jetzt mach und sag mal, warum hast du das so gemacht oder ich verstehe das nicht. Also da ist bei jedem dann auch das Persönlichkeitsprofil spielt da auch noch sehr mit. Ich denke, wir gehen jetzt da noch ein bisschen weiter. Wir haben später dann noch Zeit, einfach wenn du merkst, oh, da muss ich echt mal reinbeten, auch Buße tun, das ans Licht ziehen, auch Gott sagen, weil ich will mich lösen von dieser Art, so zu leben. Dann hast du später auch noch Möglichkeit, da selber reinzubeten. Mich würde noch interessieren, jetzt vielleicht zur Rückmeldung, ist jemand gerade was aufgefallen und merkt, oh stimmt, also bei mir war es ja so, ich habe das auch wie nicht wirklich als Fundament eingebaut in meinem Leben oder ich bin so und so geprägt worden. Möchte da jemand eine Rückmeldung geben? Wir ziehen die Sachen ans Licht, wir sind nicht die, wollen es auch nicht verbergen oder so.
Ja, aber uns, also auch in meiner Familie war es halt oft so, dass nicht drüber gesprochen wurde, sondern eigentlich eher vertuscht oder halt nicht ans Licht gezogen und dann halt möglichst glatt gebügelt, damit Harmonie wieder da ist.
Stummheit und dann eben daraus erhofft es, dass irgendwann ist es ja dann wieder gut und ist harmonisch. Ja. Äußerlich immer, innerlich nie. Weil es ist unterschiedlich, Sünde häuft sich dann einfach aufeinander. Also da kannst du gut selber einfach nochmal reinbeten, dann auch darum Vergebung betet, dass du eben auch so gelebt hast. Ich denke eben Prägung, die geht mit ins Leben hinein, Umgang mit anderen. Sonst noch jemand eine Rückmeldung?
Bei uns wurde eigentlich immer über Sünde und so gesprochen, aber sehr viel mit Anklage und Selbstverteidigung, weil bei uns sind alles so die dominanten Typen, alles, eigentlich die ganze Familie. Und wir haben echt in den letzten 2 Jahren voran gelernt, miteinander zu sprechen. Da hat Gott mega viel gemacht bei uns, in der ganzen Familie.
Stark. Und das Geschenk vom Evangelium ist, einander im Geist erkennen. Das werde ich später noch mehr euch aufschließen, was das heißt. Eben zueinander sprechen, nicht anklagen, sondern einander abholen. Und so, wir sagen, hey, wir zwei, wir gehen zum Kreuz. Und das hat die Welt nicht. Die hat sehr, sehr gute Techniken in Gespräche, die sehr gut helfen können. Also gerade so als Leiter in Firmen oder so ist es hilfreich, wenn du eben solche Techniken dir aneignen kannst, damit du gut Personalführung machen kannst oder so, damit du gute Fragen stellen kannst und nicht einfach nur anklagen. Und das ist sehr hilfreich und sehr wertvoll. Und ich merke auch im Umgang zum Beispiel mit Kindergarten, ich habe auch so Weiterbildung gemacht, wie kannst du etwas ansprechen, fragen. Aber es ist vielleicht angenehmer im Umgang miteinander, das ist auch sehr schön. Aber trotzdem, eben, das hilft immer noch nicht, Sünde wegzunehmen. Hat sonst noch jemand eine Rückmeldung?
Es gab keine Ausrede, die ich war ein Erfinder in Ausreden. Es gab nichts, was mir nicht eingefallen wäre, um das Ding so hinzubiegen, dass ich eigentlich da wahrscheinlich nicht schuldig bin. Also da war ich sehr erfindungsreich. Aber bei mir war auch, war komischerweise auch, das war eine Mixtur zwischen Rückzug und sogar Schmollen. Das Wort ist mir gar nicht so geläufig. Ich habe es jetzt aufgeschrieben. Es schoss mir durchs Hirn. Schmollen, sich zurückziehen und schmollen, nicht reden, bis der andere gezwungen war, weil der ja auch Frieden haben wollte, sozusagen kam und sagte, naja, also jetzt ist auch wieder gut, jetzt komm mal raus da aus deiner Schmollecke. Aber damit war das, wurde darüber nicht gesprochen, um was es ging, dass ich Schuld hätte oder wie auch immer. Das war dann nur einfach, jetzt wollen wir auch wieder Frieden haben, jetzt ist gut und jetzt komm mal raus da.
Danke. So, wenn man die Geschichte zum Menschen anschaut, da ist ja eigentlich Sinn gemacht, Beziehung zu haben, Sinn gemacht, miteinander unterwegs zu sein. Und da der Wunsch auch zusammen zu leben, der war zum Beispiel im Mittelalter, war dann mit diesen Klostergemeinschaften, da waren viele Gruppen zusammen. Später dann so in den 70er Jahren kamen dann plötzlich diese WGs auf, wo man also zusammenlebte als junge Menschen. Ja, es war dann auch günstiger, man hat noch nicht so ein großes Gehalt, aber konnte sich dann da so eine Wohnung leisten. Da gab es ja diese 1860er-Bewegung und da war wirklich auch sehr, sehr viel, also ich sag's jetzt mal so, Horror drin, weil da klebte halt voll Seele auf Seele, Fleisch auf Fleisch. Man hat so super tolle Vorstellungen gehabt, wie es glücklich ist. Es gab Menschen, die sind ausgewandert nach Indien und haben da Kommunen gegründet und dachte, hier ist so die harmonische, perfekte Gemeinschaft. Da kommt kein Streit rein, da kommt kein Politiker rein, der uns vorschreibt, wie wir das machen. Da ist einfach Harmonie und da kann man diese Ideale ausleben. Einfach auch diese Liebe, liebt einander, das war ja in dieser Zeit Hippie-Bewegung total. Einfach Liebe, Hauptsache Liebe. Und man dachte dann, mit Hauptsache Liebe ist dann sozusagen die perfekte Gemeinschaft gebaut. Und da hat es brutal geknallt, geklatscht, Fleisch an Fleisch. Ja, wie sieht es denn aus? Da kamen dann plötzlich diese Vorstellungen, was ist denn Liebe, wie soll es aussehen? Da kam diese Unperfektion hervor in WGs oder eben auch durch auch Beziehungen, Ehen und so weiter. Man merkte eigentlich, man hat totale Idealvorstellungen, wie es sein soll. Und jeder hat diese Idealvorstellungen in diese WG oder ins Zusammenleben gebracht und man hat gemerkt, der andere will das ja gar nicht so, wie ich will. Und der merkt ja gar nicht, wie das eigentlich ideal und perfekt wäre. Und dann kommt wieder dasselbe Kreislauf eben mit Furcht, Sünde ans Licht zu ziehen und dann diese Selbstrechtfertigung, Selbstbehauptung und so weiter. Was da drin ist, ist auch dieses, jeder möchte gerne gut dastehen. Jeder möchte gern geliebt sein. Eben auch, dass der andere eben gut über einen denkt. Dass er nicht falsch oder schlecht über einen denkt. Man möchte sich dann auch erklären, warum man so ist, wie man ist. Und warum man etwas so getan hat. Und der andere muss mich doch jetzt verstehen. dann merkt man, dann ist die Harmonie wieder sozusagen hergestellt. Also in jedem ist diese Sehnsucht nach Annahme, sich verstanden fühlen. Und daraus aber, losgelöst von Gott, ist es eigentlich eine Art von Wunsch nach Anbetung. Der andere soll mich bewundern, soll mich toll finden. Aber hier, ich sage jetzt einfach von unserem Team, wir wünschen uns eben zu sehen, Europa, dass das Menschen eben Sünde ans Licht ziehen, im Licht wandeln, ohne Furcht vor Sünde zu haben. Ohne diese Idealvorstellungen, wie es sein sollte. Und da drin kommt noch so ein weiterer Kernsatz, den ich mal mit euch ein bisschen anschauen möchte, wo einfach in der Bibel steht, liebe deinen Bruder. Diese Aufforderung, diese sehr gute Herausforderung, die oft als Appell oder auch eben, du musst mich jetzt halt lieben, landen kann. Oder jetzt muss ich den auch noch lieben. Und was mache ich jetzt damit? Und für uns hier ist es so ein Schatz, und ich merke das selber, dass ich muss mir das immer wieder auch wie einfach vor die Augen führen, ist dieses beurteile mich und den anderen nicht mehr natürlich. Einfach aus dem Sichtbaren heraus. Das ist so ein großes Geheimnis in diesem Leben im Licht. Dieser Satz, erkenne den anderen im Geist, das ist uns so ein Schatz geworden. Und da möchte ich, dass ihr mal selber gräbt, was heißt das, den anderen im Geist zu erkennen? Dazu lesen wir 2. Korinther 5, 16 und 17. Kann das jemand mal vorlesen? 2. Korinther 5, 16 und 17.
So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.
Also die Aufforderung hier, erkennt einander nicht mehr nach dem Fleisch. Und ich, als Gegenpol sage ich, erkennt einander im Geist. Das ist der Umkehrschluss. Erkennt einander im Geist. Wir haben gesagt, Christus, also nach dem Fleisch, hier ist nicht gottlos lebende Mensch davon gesprochen, sondern einfach Jesus als Mensch in seinem Körper. Wir haben ihn gesehen damals. Haben gesehen, wie er lebt. Aber jetzt sehen wir auch, da ist diese neue Schöpfung. Er ist auferstanden. Ist diese neue Schöpfung, er ist nicht mehr ein Mensch mit Fleisch und Blut. Hier steht, wenn jemand in Christus ist, also in sein Leben hineingeboren ist, so ist er eben diese neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und jetzt ist Neues geworden. Also diese alte Elena, die gibt es jetzt nicht mehr. Da ist nur noch diese neue Elena. Und die Bibel sagt, er kennt einander im Geist, also in dieser neuen Schöpfung. Und wenn ich mit Rüdi zusammen lebe, dann sagt die Bibel, hey, erkenn den Rüdi so, wie er ist als neue Schöpfung. Schau ihn so an. Ich sage nicht mehr, oh Rüdi, jetzt schon wieder. Oder ich sage umgekehrt, jetzt kommt die Michael, jetzt ist die schon wieder zickig oder ist die schon wieder ärgerlich. Warum bist du jetzt schon wieder so zickig? Warum bist du jetzt schon wieder so ärgerlich? Sagen, hey, ich reiche dir das Wort. Sag, hey Michael, das bist du doch gar nicht mehr. Das brauchst du doch gar nicht mehr. Und wenn ich merke, ich werde so angesprochen von jemandem oder ich spreche jemanden so an, dann ist man nicht mehr diese, oh nee, jetzt ist ja dieser blöde alte Sünder da, jetzt kommt der wieder, der immer rummeckert, jetzt kommt die Person wieder, die immer schlechte Laune hat, sondern nee, jetzt kommt die Person, da ist dieser Christus drin. Ja, sie kann mal schlechte Laune haben, aber es gehört eigentlich nicht mehr zu ihr. Das ist dieses Erkennen im Geist. Die andere Person so zu behandeln und ansprechen, eben wie sie in Christus gemacht ist. Wir sehen den anderen so an, wie Christus ihn ansieht. Christus sieht mich nicht mehr als diese Micha an, die eben nicht mit Sünde umgehen kann, die total aufbrausend war oder ist als Teenie, die in Ärger ist. Er sieht diese Neuschöpfung in mir und so spricht er zu mir. So sieht er mich. So sieht er dich. Jetzt kommt wieder diese Jana, die immer rummeckern. Ich weiß nicht, aber ich sage jetzt einfach was. Nee, ich sage, hey, da kommt Jana, die Neuschöpfung Christus. Ja, eben, sie kann mal daneben sein. Aber das ist nicht ihre Identität, das ist nicht deine Identität. Und so, wenn wir uns so behandeln und anschauen, dann bricht das extrem viel ab von diesem Fleisch, das dann Seel auf Seel klatscht, Fleisch auf Fleisch. Und ich brauche das total, dass wenn ich eben vielleicht gerade in Ärger bin oder mich über irgendwas aufregen könnte, dass Rüdi mir sagt, hey, aber schau mal, das gehört doch gar nicht mehr zu dir, du bist doch eine Neuschöpfung, die muss ich jetzt nicht ärgern. Das hilft mir total, rauszutreten aus dieser Laune, aus diesem Zorn, was auch immer. Das stimmt euch, das gehörte gar nicht mehr zu mir. Und ich bin auch dankbar, weil er mir das Wort und er zieht mich wie raus aus diesem Sumpf. Und ich kann mich wie einfach anders anschauen und sagen, ja stimmt, dann ist es einfach, diese Sünde ans Licht zu sehen. Ich sage, stimmt, ich war total daneben. Weil er mir hilft, mich an meine Identität in Christus zu erinnern. Angie hat vorhin gesagt, eben, sie wurde dann immer angesprochen in ihrer neuen Identität, du bist eine Kriegerin. Obwohl vielleicht vieles noch nicht wiederhergestellt war, weil sie in diesem alten Leben da sehr anders geprägt war. Aber das anzuschauen und sagen, ja stimmt, ich bin ja nicht dieser Fleischberg oder ich bin diese Baustelle. Nee, ich bin eine Kriegerin. Ja, der Herr wird doch einiges an mir wiederherstellen. Aber ich bin nicht die Baustelle. Ich bin nicht jetzt die Zicke vom Dienst oder ich bin der totale Ärgertyp.
Ärgerhaufen.
Genau. Sie sprechen einander nicht mehr auf das Sichtbare an. Klar, eben, ich sage, schau mal, das und das ist so. Aber es gehört nicht zu dir. Weil es hilft nämlich null in einer Beziehung. Sagt, sag mal, Rüdi, warum benimmst du dich jetzt wieder wie der letzte Depp? Kannst du dich bitte zusammenreißen und mal aufhören, da rumzumeckern? Und das ist ja null förderlich. Aber so wird es oft gemacht, weil man sieht nur das Sichtbare an. Und es stimmt ja, oder könnte sich wirklich anders benehmen. Oder eben umgekehrt. Aber wenn ich ihm dann helfe und sage, hey, du, das gehört doch jetzt null zu dir. Das, du musst dich doch gar nicht mehr so verhalten, kannst jetzt voll raustreten. Das finde ich so befreiend. Ich spreche ihn nicht mehr auf ihm sichtbaren, seiner sichtbaren Identität an. Was auch spannend ist darin, in diesem Anschauen, auch Erkennen im Geist, da müssen wir auch beachten, zum Beispiel schauen, ist diese Person überhaupt wiedergeboren? Weil wenn sie nicht wiedergeboren ist, dann kann ich sie auch nicht so behandeln. Weil da steht in 2. Korinther 5, 16, daher, wenn jemand in Christus ist, ist seine Neuschöpfung, das Alte ist vergangen, sie Neues ist geworden. Ich kann leider nicht zu meiner Kollegin am Arbeitsplatz sagen, na schau, das gehört gar nicht mehr zu dir. Die ist gefangen, die kann gar nicht anders als so reagieren, weil sie nicht wiedergeboren ist. Es ist auch gut zu sehen, in welchem Wachstumsgrad bist du. Ein Baby im Geist, da muss man noch vieles auch vorzeigen, nochmals aufzeigen, nochmals rauf und runter trainieren. Einem Jüngling kann ich das schon anders ansprechen, weil er weiß um seine neue Identität. Was auch gut ist, wenn man den anderen eben auch sieht, wo ist seine Berufung und daran Glaube hat. Und ihn darin ansieht, ah, da ist eben diese Angie, das ist ja diese Kriegerin. Ja, sie soll kämpfen, aber sie soll nicht im Fleisch kämpfen. Sie ist ja dazu gemacht und daran erinnert, schau mal, du bist ja gemacht zum Kämpfen. Du kämpf aber jetzt nicht gegen Menschen und Fleisch und Blut, sondern kämpf gegen diese Feinde. Was auch total cool ist, wenn ich jemanden im Geist erkannt habe, dann ist eben auch wie so diese Gewissheit, ja, diese Person, die hat eine Berufung, diese Person, die ist gemacht, im Licht zu leben. Und dann kann ich sie, auch wenn sie mal sich eben daneben benimmt, wegdriftet, dann habe ich immer noch Hoffnung oder habe immer noch Glaube an sie. Es braucht von uns eine realistische Einschätzung, wo die Seele des anderen ist. Das braucht es. Zum Beispiel, wenn jemand im Geist extrem schnell wächst, und aber diese Transformation der Seele eben nicht so schnell nachkommt, dann ist da diese Berufung, man sieht, wow, diese Person ist der totale Evangelist und leider wird vor tausend sprechen, aber im Moment benimmt die sich also unmöglich, die Person. Quakt nur rum, ist aufbrausend, ist total, da werde ich die Person, obwohl sie eine starke Berufung hat, noch nicht vor tausende auf die Bühne stellen. Weil da geht es eben darum, dann auch da eine Transformation der Seele auch im Training, im Leben mit Christus auch wie einzupflanzen, einzubauen, eben in diesem Bereich der Heiligung auch zu wachsen und zuzunehmen. Da ist eben manchmal auch diese Diskrepanz, gerade wenn ihr mal, oder wenn ihr in Jüngerschaft mit jemandem unterwegs seid, mit Leuten, das immer wieder zu sehen, weil ich habe das auch erlebt, dass man bei uns in der Jugend, da waren Leute, die hatten eine starke, starke Berufung in ihrem Leben und wurden so schnell in Leiterschaft gestellt und ja, da gab es manchmal Diskrepanzen. Man merkt nie, aber dass irgendwo stimmt da noch was nicht. Also es braucht Zeit, das Wort in uns wird das hervorbringen, aber es braucht eben auch dann diese Zeit. Einfach, dass ihr wisst, mit Jünger unterwegs sein, es braucht Zeit. Aber immer sprecht sie immer in dieser neuen Schöpfung an, sprecht sie in ihrer Berufung an. Obwohl es vielleicht im Sichtbaren noch nicht so zu sehen ist. Wir beurteilen den anderen geistlich. 1. Korinther 2,12 steht, ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes ist, ist im Vers 14. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Dass ein Nichtchrist, der kann nur natürlich beurteilen. Der Verstand ist gut, der ist gemacht, aber der kann nur natürlich beurteilen. Verstand ist wichtig. Wir sollen scharf denken, wir sollen Algebra und all die Sachen, dafür ist der Verstand gemacht. Aber wenn er anfängt, die geistlichen Dinge zu beurteilen, dafür ist er nicht gemacht. Der ist dafür nicht gemacht. Wir sollen also nicht natürlich beurteilen, eben, sondern geistlich beurteilen. Aus meinem Geist heraus den anderen im Geist beurteilen. Ich bringe mir selber und dem anderen das Wort Gottes, wie ich schon gesagt habe. Hey, Rüdi, aber schau mal, da ist doch diese Erlösung, da ist doch dieser Christus. Schau ihm doch das. Du brauchst nicht mehr so zu leben, du brauchst nicht mehr so zu agieren, zu reagieren. Und das finde ich sehr, sehr eine befreiende Botschaft für mich, für uns Christen. Weil sonst ist es wirklich nur Appell, ich muss jetzt einfach auch noch nicht, muss ich den Stinkstiefel auch noch aushalten. Weil als Christ, also muss ja lieb eben den Bruder lieben, diese Aufforderung, muss ich den auch noch lieben, obwohl er sich so daneben bedient, sagen, ja, ich darf ihn lieben, aber weil ich erkannt habe, wer er ist, das ist mein Bruder im Geist. Ja, der braucht da noch Erlösung oder er braucht da noch Transformation. Also holt den anderen, lockt ihn heraus, in der Familie, in der WG, in Jüngerschaft, wo ihr seid. Lockt den anderen heraus, sagt, hey, aber schau mal, eigentlich brauchst du gar nicht mehr so zu sein. Das finde ich sehr befreiend. Weil die Seele, wenn die verrückt spielt, dann sieht sie und hört sie aus sich aus das Wort Gottes nicht mehr. Und das ist gut, wenn man dem anderen das Wort eben bringt. Und das ist so, also für mich in unserer Ehe ist das so ein Schatz, Gegenseitig, weil du bist jeden Tag mit Sachen konfrontiert und es kann sein, eben, dass du da mal so und so reagierst, weil irgendeine Situation nicht so ist, dann Wille durchkreuzt oder was auch immer. Und dann ist es so befreiend, man kann einfach sich gegenseitig das Wort reichen. Schau, komm heraus, das gehört nicht mehr zu dir. Das ist doch dieser Christus, der hat doch jetzt Versorgung für dich. Die allergrößte Gefahr im Zusammenleben ist, wenn eben Seele auf Seele klatscht. Warum hast du das gemacht? Warum? Komm jetzt, sag's mir. Benimm dich jetzt gefälligst. Du musst es jetzt so und so machen, weil ich habe das so gesagt, das gehört mir. Da möchte ich einfach kurz reingehen, wenn ihr das möchtet, sagen, ja, ich begehre das, dass der Herr meine Augen des Geistes öffnet, dass ich eben den anderen im Geist erkennen kann. Dazu hilft dir der Heilige Geist. Und diese neue Schöpfung, die kann eben sehen, die kann das Weiße, kann sehen, kann spüren, kann hören, kann riechen. Die neue Schöpfung kann das. Lasst uns beten. Steht doch einfach kurz auf, wenn ihr das möchtet. Legt die Hand auf eure Augen. Sagen, Herr, es spricht doch einfach gerade nach. Herr, ich begehre es total.
Ich begehre es total.
Mit meinen Augen des Geistes zu sehen.
Mit meinen Augen des Geistes zu sehen.
Ich möchte so gern den anderen im Geist sehen.
Ich möchte so gern den anderen im Geist sehen.
Ich bitte dich, Heiliger Geist.
Ich bitte dich, Heiliger Geist,
dass du mir die Augen dafür öffnest.
Dass du mir die Augen dafür öffnest.
Ich will den anderen im Geist erkennen.
Ich will den anderen im Geist erkennen.
Ich will den anderen im Geist behandeln.
Ich will den anderen im Geist behandeln.
Ich will seine Berufung sehen.
Ich will seine Berufung sehen.
Und ihn dementsprechend behandeln.
Und ihn dementsprechend behandeln.
Öffne die Augen meines Herzens jetzt.
Öffne die Augen meines Herzens jetzt.
Amen.
Amen.
Geh da noch ein bisschen weiter. Auch eben im Umgang zusammenleben mit dem anderen. Das ist auch zum Beispiel wichtig, was wir vorhin schon gesagt haben, der Persönlichkeitstyp. Es kann halt wirklich sein, dass der andere total anders agiert als du und dann ist er vielleicht gar nicht im Fleisch, sondern er ist einfach anders gebaut. Dass man das eben auch einfach mitnimmt und dass auch dann Dinge auch mal stehen lassen kann, weil der andere einfach nicht so funktioniert und denkt und handelt wie du. Und das ist nicht einfach dann Fleisch oder Sünde. Das ist gut, so die Sprache des anderen zu lernen. Sprache des anderen zu hören. Und auch mal nachzufragen. Der andere spricht vielleicht aus einer total anderen Berufung als du. Es ist ja dieses bekannte Beispiel, da ist ein Evangelist in der Gemeinde und predigt, geht endlich raus und erreicht die Menschen. Und alle Evangelisten, die da sitzen in der Gemeinde zuhören, denken, ja endlich, sagt's mal jemand. Am nächsten Sonntag kommt der Prophet und bringt Visionen und ja, das Volk muss in Heiligung reingehen und vor den Thron und alle Propheten in der Gemeinde finden endlich mal richtig das Wort und so. Das ist bei allen verschiedenen Berufen dann so. Und das heißt aber nicht, meine Gemeinde ist falsch, weil sie eben nie rausgeht oder weil sie eben nur immer auf Einsatz ist. Also da auch wie zuhören, was sagt der andere, woraus spricht er? Und dann ist er, nee, aber das ist falsch, sondern das ist einfach eine andere Berufung, das darf ich dann so stehen lassen. Hier möchte ich meine Gaben in den anderen projizieren. Gerade auch in Jüngerschaft ist es immer so wichtig auch zu sehen, ist es jetzt Fleisch, Persönlichkeitstyp oder ist es einfach ein anderer Persönlichkeitstyp. Ein weiter wichtiger und genialer Umgang ist eben dieses Lernen im Umgang mit Schuld. Das, was ich schon gesagt habe, eben fürs vom Buch von Moni, das Lernen auch anzuklagen. Nicht eben die Person jetzt direkt anklagen, sondern immer vor dem Kreuz. Lerne Schuld nicht zu fürchten, deine eigene oder Schuld von anderen. Zieh diese Taten ans Licht und steh dazu. Denn du brauchst dich nicht mehr zu fürchten vor Sünde, weil du nicht mehr Sünde bist, weil du eine neue Schöpfung bist. Hab mit den Werken der Finsternis nichts mehr gemein. Zieh sie ans Licht, mach das zu deinem Hobby. Sag dir auch, dass die Wahrheit zu lieben ist wichtiger. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Und das zu lieben ist mir wichtiger als meine Ehre, meine eigene Ehre. Dass ich gut dastehe, vor mir oder vor den anderen. Es geht immer um die Ehre Jesu und um die Ehre seines Königreichs. Es geht nicht um mich, sondern darum, dem Teufel das Land wegzunehmen. Und dass er eben in der Gemeinschaft, in der Beziehung nicht immer Raum hat, weil ich ihm da Platz mache. Wir dürfen sicher werden in der Gerechtigkeit Gottes, in dieser Identität, diese geschenkte Gerechtigkeit. Und dann kann ich Überfluss auch nehmen, eben wenn jemand an mir sündigt, dann kann ich vergeben. Dann ist es auch nicht mehr schwer. Das heißt, es geht um die Ehre Jesu. Das Wort Gottes sagt, du bist böse und verseucht. Verteidige es aber nicht. Verteidige es, geh nicht in Selbstrechtfertigung mit Schuld, mit Sünde. Stimme dem zu, sag ja, Herr, das ist so eben. Schau das an, ohne Furcht. Weil die Erlösung ist ja da. Lebe eben unter diesem Baum des Lebens. Da ist Leben. Und wenn du merkst, ja, das betrifft mich sehr, dann sag doch später nachher noch ein bisschen Zeit, dann sag dem Herrn, Herr, ich melde mich an für dieses Training im Umgang mit Schuld. Hier bin ich. Ich melde mich bewusst an. Ich will das lernen. Weil es kommt nicht einfach so, je länger du Christ bist, dass du es plötzlich kannst. Aber wenn diese Prägung eben da ist, dann kommst du nicht raus, es sei denn, du bittest Gott um Hilfe. Und bittest den Heiligen Geist, dass er dir das bewusst mit dir trainiert. Und dann werden sie ganz klar, ganz sicher, werden Situationen im Alltag kommen, wo du das fröhlich dann rauf und runter ausüben kannst. Ich habe das wirklich auch gerade mit Moni zusammen eintrainiert, weil ich nie eben meine Mutter mich kaum konfrontiert hat und sie dann wie so ein Stück als geistliche Mutter. Und da ging es darum, dass ich halt zu ihr ging und sagte, ja, ich habe jetzt gerade so und so, und ich kam mir manchmal so blöd vor, dann finde ich den Baby, aber sagte, nee, ich brauche das total. Ich brauche das total. Das muss ich jetzt trainieren. Auch wenn es sich blöd anfühlt, weil ich als erwachsene Person jetzt dahin dackle und sage, ja, aber ich merke, das tut mir so gut und es macht mir keine Furcht mehr. Ja, eben, überwinden. Einfach überwinden. Aber es macht mir keine Furcht mehr. Was auch total cool ist, so diese Schule im Leben miteinander, das ist eine hohe Schule. Es kann eben als Appell landen, wenn du nicht weißt, wer du in Christus bist. Was hier so besonders auch ist, ist dieses, man hat so hohe Erwartungen, gerade in Gemeinden aneinander. Und man denkt, jetzt haben wir auch die Lösung, das Buch, die Bibel, da steht ja alles drin, jetzt wissen wir, wie wir es richtig tun müssen. Man hat so diese hohen Erwartungen und wird dann manchmal extrem enttäuscht, wenn eben der andere nicht meinem Idealbild entspricht. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Man geht in Gemeinden, man geht in die Jugend und da sind Leute, die verhalten sich total anders, als du denkst, so müssten auch Christen leben. Bei uns war das, also ich weiß in meiner Jugend, da waren so ein paar Jungs, die hatten so lange Haare wachsen lassen und dann haben sie diese christliche Heavy-Musik gehört und gingen an Konzert und die haben Jesus wirklich geliebt. Der eine hat eine Bibelschule gemacht, das ist jetzt Pastor. Aber da war einer in unserer Gemeinde, der war Friseur und das war dem so zuwider. Als Christ hat man keine langen Haare und ihr sollt doch die Haare abschneiden. Und dann geht man auf diese äußerlichen Sachen und hackt da und das passiert, dass diese Idealvorstellungen, die man hat, wie der andere sein muss, die werden nicht erfüllt. Und das kann total zu Konflikten führen. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an eine heilige christliche Kirche. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das haben unsere Glaubensväter aufgenommen. Warum? Das braucht wirklich Glaube. Du kannst das nicht aus dem Natürlichen herausleben. Dazu brauchen wir Glaube. Aus diesem Glaube heraus können wir das tun. In 1. Petrus 1, 22 steht genial, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhalten aus reinem Herzen. Also, ihr habt eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt. Wozu? Zur ungeheuchelten Bruderliebe. Die Wahrheit ist Christus. Wir sind gehorsam Christus gegenüber. Und dadurch wird unsere Seele gereinigt. Manchmal habe ich keine Lust, meinen Bruder zu lieben. Und es geht auch nicht, habe ich Lust. Da braucht es wirklich diesen Gehorsam, unter diese Wahrheit Christi zu gehen. Und dann wird mein Wille, meine Gefühle gereinigt. Und daraus kann ich eben ungeheuchelte Bruder lieben. die 1. Petrus 1,22. Und ich kann ihn anhalten lieben aus reinem Herzen, weil manchmal kann man sich noch zusammenreißen für einen Nachmittag und kann noch nett sein, aber eben anhalten, das dann, da brauche ich selber auch immer wieder totales Training. Gerade eben, wenn man zusammen wohnt, auch so dicht zusammen ist als Team, da kommt es dann ans Licht. Wenn man eben dann auch eigener Kraft versucht, eben den anderen zu lieben. Nee, meine Seele, mein Wille, Gefühl, Verstand, die müssen gehorsam sich unter Christus stellen. Und dann eben bin ich fähig, eine ungeheuchelte Bruderliebe zu haben. Das finde ich genial. Also ich sage immer wieder, Seele, du gehorst jetzt, du gehst unter Christus und er reinigt dich dann. Und dann ist es möglich, eben so zu leben. Die biblische Gemeinschaft ist nur durchs Wort Gottes möglich, nur durch Christus, das Wort. Fast jede christliche Gemeinschaft ist zerbrochen oder zerbricht an Idealen. Also wenn du diese Vorstellung hast, wie der andere sein soll, eben wie die Frisur sein muss, wie das sein muss, eben man hat dann auch noch theologische Ideale, Vorstellungen und daran zerbricht jede Gemeinschaft. Wenn man versucht, den anderen in ein Bild zu verwandeln, das man selber gerne hätte. Ideale sind eben, wie Anja auch schon gesagt hat, sind die Bilder oder Prinzipien. Man hat so ein Ziel, so sollte es mal sein. So, dann, wenn das ist, dann ist es gut. Dieses Prinzip, diese Vorstellung von der Gemeinde, von der Gemeinschaft. Wenn das, dann ist es gut und dann kann man fröhlich leben. Aber das Gemeine ist, diese Ziele, die können nie erreicht werden. Ideale können nie erreicht werden. Ziele können erreicht werden, aber Ideale nie. Und das ist das Fatale eben genau dann in christlicher Gemeinschaft, dass da oft so viele Ideale sind. Sie wollen immer zukunftsorientiert auf etwas hinweisen, wie es sein soll. Und die Seele, die ist total bereit, alles dafür aushalten oder dafür zu tun, solange die Hoffnung besteht. Wenn ich etwas will, wenn ich finde, meine Gemeinde muss aber so sein, dann mache ich innerlich alles, press da hinein, dass die Gemeinde eben so wird, wie ich es finde oder will. Oder die Gemeinschaft, die Beziehung. Und das ist total gefährlich. Diese Seelenpower. Das ist total gefährlich. Wir wollen eigentlich die anderen durch unsere Gedanken, Worte, sogar mit Gebeten in das Bild verändern, wie wir denken, dass es gut für den anderen ist. Herr, zeig dem Pastor, dass er jetzt endlich mal das und das lesen soll, damit er merkt, was so wichtig ist für unsere Gemeinde. Herr, zeig's ihm endlich. Das ist total gefährlich. Herr, zeig dem anderen, wie er schlecht drauf ist oder dass er so und so sich verhalten soll. Das ist so gefährlich, weil vor allem wird es immer scheitern, weil der andere will nicht mitspielen. Und du kannst auch dem Pastor irgendwie sagen, aber du, ich war auf der super tollen Konferenz und jetzt weiß ich es genau, wir müssen das und das und das machen. Und er sagt, ja, und jetzt, gut, geh doch mal einfach immer ins Frühgebet und bete doch einfach mal für unsere Gemeinde, dass es ja gut geht oder so. Und er will gar nicht mitspielen. Und das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd, gefährlich. Weil es wirklich dann in Zauberei reingehen kann. Und ich will den anderen so umdrehen, dass er das macht, was ich will. Was auch reinkommt, wenn dann eben so ein Ideal zerbricht, dann kommt riesige Enttäuschung, dass mein Traum zerbrochen ist, dass meine Vorstellung zerbrochen wird. Kann es sein, dass Gott uns in seiner Liebe von dieser fatalen Täuschung eben enttäuschen möchte? Ich weiß nicht, hast du ein Ideal, wie jetzt die perfekte Schule hier sein sollte?
Ja.
Hast du ein Ideal? Ja, es ist ganz konkret. Ja, muss ganz konkret. Ja. Hast du ein Ideal, wie die perfekte WG sein sollte? Hast du ein Idealbild, wie deine Familie eben, wenn das richtig so sein sollte? Hast du ein Ideal, wie dein Arbeitsplatz wenn es dann so ist, wenn der Chef endlich gemerkt hat, so sollte er es machen, dann ist gut, dann kann ich fröhlich leben. Hast du Beziehungen? Sollte die Beziehung so sein, harmonisch? Oder sollte man so viel Zeit miteinander verbringen? Oder sollte man viel diskutieren? Oder sollte man viel zusammenarbeiten? Wie hast du Vorstellungen, wie Beziehungen, Freunde, Familie sein sollen, Ehe? Da spielt natürlich auch immer der Persönlichkeitstyp mit, weil er dann auch so ein bisschen Wunschbilder hat, wie er sich gern erholt oder entspannt oder das und das hat. Und wenn dann der Hauskreis nicht mitspielt, die WG nicht so funktioniert, wenn die Schule jetzt doch ganz anders ist, als man sich so eine Schule vorstellt, da kannst du in jeden Bereich in deinem Leben reinnehmen. Dein Team, wo du bist, dein Hauskreis, alles. Ich möchte dich da gut herausfordern und noch mal ein bisschen Zeit geben. Hast du Ideale, wo du merkst, oh, da hatte ich aber irgendwelche Vorstellungen und möchte gern eben das jetzt, das durchkommen, dass man jetzt so in der WG zusammenlebt, dass man so in der Schule das macht und so am Arbeitsplatz sich verhält. Hast du Idealbilder eben, wie man auch miteinander umgeht? Da gebe ich dir jetzt Zeit. Kannst du einfach das aufschreiben, wenn du merkst, oh, da kommen Dinge vom Heiligen Geist. Und das kannst du dann auch später dann einfach nochmal drüber beten, das wirklich herunterreißen, weil das sind Fassaden, sind Wunschbilder, so sollte es sein, dann ist es gut. Und diese werden nie ins Sichtbare kommen. Die musst du runterreißen. Und anstelle sagen, Herr, zeig du mir, wie diese WG sein soll. Zeig du dein Bild. Das ist nicht nur einen anderen im Geist erkennen, sondern auch eine andere Situation oder eben Gemeinde im Geist erkennen. Gut, ich werde noch in einen letzten Punkt reingehen. Und da geht es um geistliche Gemeinschaft oder eben seelische Gemeinschaft. Dieses seelische Gemeinschaft, da ist Seele auf Seele. Der andere, der will sich an den Pastor oder an den Freund, Freundin binden, daran ziehen. Man lebt über den anderen. Man möchte eben, dass der andere aber auch so lebt, wie ich es will. Dass man eben eine gute Gemeinschaft hat. Der christlichen Gemeinschaft, da bindet das Wort Gottes allein. Das ist zwischen uns. Ich gehe nicht rein und sage, Rüdi, du musst auch jetzt so und so und so dich verhalten, sondern das Wort ist dazwischen. Es ist ein Schutz für seine Seele, es ist auch ein Schutz für meine Seele. Ich habe nicht das Recht, über seine Seele, seinen Willen, sein Gefühl, sein Verstand zu herrschen oder ihm zu sagen, wie er leben soll. Es ist sehr gefährlich. Auch gerade bei den Christen ist es natürlich noch dieses Religiöse, ja, ich weiß doch den Willen Gottes für den anderen. Ich weiß doch, was gut für ihn ist. Und jetzt muss ich ihn unbedingt, will ich ihn da hineinführen, dass er das merkt und dann genauso lebt. Das ist sehr gefährlich. Ich dann so mit dem anderen wie verschmelze. Das ist eben so ein Begehren, der andere und ich. So muss es sein. Seelische Liebe begehrt den anderen. Seine Gemeinschaft, seine Gegenliebe. Aber sie dient ihm nicht. Will eigentlich doch am Schluss endlich nur das, was für mich gut ist, was ich für gut erachte. Bei der geistlichen Gemeinschaft ist es, ich diene dem anderen. Ich will, dass es ihm gut geht. Wenn dann eben dieses Begehren, dass der andere eben nicht so lebt, so das macht, wie ich es will, dann kann das wirklich extrem umschlagen und es kippen und in Hass reinführen, in Verachtung über den anderen, Verleumdung und so weiter. Es ist sehr gefährlich. Wenn eben der Pastor nicht so jetzt macht und ich habe es immer versucht und ich weiß doch, was richtig wäre. Und dann kann es eben dann kippen, dass ich dann einfach in Verleugnung hineingehe, eben Verachtung. Es kann aber auch in der Freundschaft sein, das kann in der Ehe sein. Und es ist sehr gefährlich. Aber nur daraus, weil eben Seele auf Seele knallt und nicht das Wort dazwischen ist. Die geistliche Liebe, die, das wissen wir, kommt aus Jesus. Und so können wir den anderen im Geist sehen und ihn dementsprechend behandeln. Dann sehen wir den anderen nicht als Feind. Durch das Wort sehen wir den anderen nie als Feind. Es kann daraus führen, dass wir eben wollen, dass alle anderen um uns herum, um mich herum, mich wie anbeten wollen, eben mir dienen, mir alles so machen, wie ich es will. Mein Wille ist im Zentrum und ich versuche sie zu manipulieren, ich versuche sie da hineinzubringen, dass sie ihre Entscheidungen so fällen, wie ich es will. Und die Sandfords in einem Buch Elias Auftrag beschreiben das sozusagen, dass man wie Satelliten hat um sich selbst. Die anderen kreisen ein Stück weit um mich und bedienen mich, machen das, was ich will. Ich habe wie Fühler, strecke mich wie unsichtbaren Fühlern raus und versuche sie so da reinzuführen. Das Leben, wie ich denke, ist gut. Das ist sehr gefährlich. Lass das nicht zu. Wenn du merkst, gerade auch in Familie, kann es total passieren, dass eben dann die Mutter halt so gut weiß oder Vater, was jetzt der beste Berufswahl wäre für das Kind. Und du versuchst mit allen Mitteln, das da reinzuführen. Oder eben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch in Firma oder so, dass man dann einfach sucht, den anderen, der müsste doch jetzt wissen, wie man das richtig macht. Und immer wieder dieses Ausstrecken, diese Fühler ausstrecken und versuchen, den anderen so zu drehen. Das ist sehr gefährlich für Beziehungen. Dass sie kommt, wenn wir unsere Prozesse mit Gottes Augen richtig einschätzen. Eigenen, aber auch die anderen. Selbst wenn sich andere zu uns gesellen, bleiben wir eben allein, wie Anja auch gesagt hat, mit diesem weisen Geist. Wenn wir nicht das Wort dazwischen haben. Wenn wir immer versuchen, Beziehung zu haben und auszustrecken nach anderen. Und Gott ist nicht dazwischen. Das werden wir wie auch so Erweiterung von uns selber eben, wie so in anderen projizieren wir was hinein und das sind dann wie unsere Satelliten in diesem kleinen Weltraum von mir selber. Und da möchte ich einfach gut herausfordern, nochmal schau dein Leben an, deine Familie, dein Umfeld, deine Gemeinde. Gibt es Verflechtungen? Manchmal Verflechtungen mit anderen im Hauskreis, wie sie mit dir oder du mit ihnen, dass sie eben wollen, du solltest doch jetzt nach der Ausbildung das machen oder du solltest doch jetzt da in die Konferenz gehen, aber nicht aus der Liebe Christi heraus, sondern wirklich aus eigener seelischer Power heraus, den anderen ein Stück weit in irgendwas hineinzuschieben. Wenn du da merkst, dein Leben, das sind Bereiche, dann bete da hinein. Weil Christus ist eben auferstanden und diese Auferstehungskraft ist in mir. Und da brauche ich nicht aus meiner Kraft den anderen zu berühren. Da kann dieser Christus soll den anderen berühren. Und dann ist das Zusammenleben in Beziehung total schön. Also nochmals, wandelt im Licht, habt keine Angst, Sünde ans Licht zu ziehen. Keine Angst im Umgang mit anderen, weil ihr eben diese neue Schöpfung seid. Da bete ich zum Schluss noch und gebe euch dann einfach noch Zeit, mal reinzubeten oder was aufzuschreiben, nochmals die Titzen anzuschauen, auf den Heiligen Geist an euch wirken zu lassen. Halleluja, Jesus, danke für diese neue, geniale, erfrischende Botschaft, dass du gekommen bist, dass du uns erlöst hast und dass wir nicht mehr im Finsternis leben müssen, sondern dass du in uns das Licht bist, diese Neuschöpfung, dass wir jetzt so dementsprechend leben dürfen, Herr, und keine Angst mehr brauchen, Angst haben müssen, Sünde anzuschauen. Im Umgang mit anderen. Ich bete, Herr, dass du reinkommst, Heiliger Geist, und jeden berührst. Wirklich auch ans Licht siehst, wo Verflechtungen sind, wo Idealbilder sind, Vorstellungen sind, Appelle sind. Komm, du Heiliger Geist, zieh ans Licht. Wir sagen, zur Freiheit hat uns Christus gerufen und hat uns befreit. Diese Freiheit ist schon da und ich segne euch darin. Ich segne euch auch mit Mut, mit Kühnheit. Ich sage euch, dieser Überwinder ist in euch, der die Welt überwunden hat. Und ich preise dich dafür, Jesus. Du bist so gut. Amen.